Heute sprechen wir mit Herrn Professor Kopp, Chefarzt der Onkologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, über das Thema Lungenkrebs. Dabei wollen wir zunächst einmal verstehen, was sich hinter dieser Krankheit verbirgt. Lieber Professor Kopp, für das Lungenkrebs gibt es ja ganz unterschiedliche Bezeichnungen oder auch unterschiedliche Diagnosen. Welche sind denn das?
Genau, also das führt nicht selten zur Verwirrung tatsächlich, die Begriffe. Wir sprechen von Lungenkrebs, meistens umgangssprachlich, aber in der Klinik meistens Lungenkarzinom, das ist dasselbe. Für den Mediziner auch Bronchialkarzinom oder Bronchuskarzinom, meint auch dasselbe.
Okay.
Und dann gibt es natürlich noch die Unterformen der Erkrankung, über die müssen wir sicherlich nachher sprechen. Aber als Überbegriff ist in Deutschland mittlerweile Lungenkarzinom am häufigsten. Aber das meint dasselbe wie Bronchialkarzinom.
Okay. Ah ja, okay. Vielen Dank. Genau, jetzt hatten wir ja schon ein bisschen gesagt, Bronchialkarzinom ist gleich wie Lungenkarzinom, wobei wir eigentlich ja wissen, dass die Bronchien ja nur ein Teil der Lunge sind.
Ja.
Aber trotzdem wird es identisch verwendet.
Richtig, denn die Lunge ist aufgebaut wie im Grunde wie ein Baum. Mhm. Ich erkläre das manchmal ganz gern so, wie wenn Patienten da anatomische Fragen haben. Tatsächlich wie ein Baum, er hat einen Stamm, zwei Hauptäste und die verzweigen sich immer feiner. Mhm. Und am Ende kommen die Blätter. Mhm. Wenn man das Ganze sich mit Luft gefüllt vorstellt und auf den Kopf stellt, hat man ein Modell der Lunge.
Mhm.
Und das heißt, die Bronchien wären Stamm, wäre die Luftröhre. Die beiden Hauptäste wären dann die Hauptbronchien und dann wird es immer kleiner. Aber wir bezeichnen diese luftleitenden Atemwege als Bronchien. Und am Schluss die Blätter sozusagen, um bei dem Modell zu bleiben, das wären die Lungenbläschen oder Alveolen. Mhm. Und irgendwo in dem Bereich, alles ist mit Schleimhaut überzogen von innen, entsteht in der Schleimhaut das Karzinom.
Okay, verstehe. Und es gibt ja dann diese große Unterscheidung zwischen kleinzelligen und nicht kleinzelligen.
Ne? Ja. Also das ist die historisch älteste, aber bis heute wirklich relevante Einteilung. Und wenn ich dann einen Vergleich machen darf, bei den Lymphomerkrankungen unterscheiden wir ja auch Hodgkin-Lymphom von Non-Hodgkin-Lymphom. Ja. Eigentlich dasselbe. Mhm. Das ist eine ganz grobe erste Einteilung. Also beim Lungenkarzinom gibt es das kleinzellige Lungenkarzinom, weil diese Zellen tatsächlich so klein sind.
Mhm.
Sie sind also morphologisch unter dem Mikroskop kleine Zellen. Die sehen ziemlich gleichförmig aus und der Pathologe kann beim ersten Blick durchs Mikroskop meistens schon die Diagnose stellen.
Ah, okay.
Ist heute die Minderheit, sind ungefähr 15 bis höchstens 20% der Lungenkarzinome und ist eine ganz eigene Unterart, die auch eigen behandelt wird.
Mhm.
Und die anderen, alle anderen Unterformen, die bezeichnen wir als Nicht-Kleinzeller, aber die sind untereinander dann auch wieder verschieden.
Ja, Ach so, okay.
Ja, genau.
Ach so, deswegen nicht, weil es dann eben auch nochmal unterschiedliche...
Nicht-Kleinzellig sind, aber sie sind dann wieder unterschiedlich. Das Interessante ist, als ich Staatsexamen gemacht habe vor 25 Jahren, war das alles gar nicht relevant. Man musste nur lernen, es gibt Kleinzeller und Nicht-Kleinzeller. Und die Antwort bei der Therapie war, wir behandeln alle gleich.
Ah.
Und nur das andere war nur für die Pathologen relevant.
Okay.
Aber für die Klinik irrelevant. Das hat sich geändert.
Zum Glück geändert. Ja, genau. Da sind wir wirklich einen ordentlichen Schritt weiter.
Genau.
Und die Nicht-Kleinzeller, wie heißen die denn? Also wenn man die jetzt unterteilt in unterschiedlichen...
Also für den Pathologe, der guckt sich dann nochmal ganz genau an. Wenn dieses nicht-kleinzellige Karzinom so Ähnlichkeit mit Drüsengewebe hat, so mit normalem Bronchialschleimhautgewebe, dann wird es als Adenokarzinom bezeichnet.
Okay.
Wenn das eher Ähnlichkeit hat mit Schleimhaut, so wie sie denn zum Beispiel die Mundhöhle auskleidet, dann spricht man von Plattenepithelkarzinom.
Mhm.
Dann gibt es aber noch seltener auch noch solche Fälle, die passen in keine der beiden Kategorien. Die heißen dann zum Beispiel großzellig neuroendokrin und dann gibt es ganz seltene Unterformen noch.
Ja. Ich habe das mal gegoogelt und festgestellt, dass wenn ich Plattenepithelkarzinom google, dann lande ich bei Hautkrebs und wenn ich Adenokarzinom google, lande ich irgendwie bei Darmkrebs.
Genau.
Ein bisschen verwirrend, oder?
Ja, das sind keine tatsächlich auf Organe beschränkten Begriffe, sondern Plattenepithelkarzinome gibt es zum Beispiel im Kopf-Halsbereich, an der Haut. Gibt's, das Gebärmutterhalskrebs ist zum Beispiel fast immer ein Plattenepithelkarzinom. Das ist wirklich eine anatomische Beschreibung, womit haben diese Zellen sozusagen Ähnlichkeit, welche Eigenschaften weisen die auf? Und das ist nicht auf ein Organ beschränkt.
Aber man muss jetzt wahrscheinlich schon dazu sagen, dass auch wenn ich jetzt dann eben bei Google dann irgendwas anderes finde, das, was Lungenkrebs ist, ist dann schon speziell. Also das kann ich dann nicht vergleichen mit Therapie von irgendeinem Hautkrebs oder
ganz
so.
Wichtig. Das ist ganz wichtig. Das Primärorgan der Krebserkrankung spielt absolut die wichtigste Rolle.
Okay.
Also ein Plattenepithelkarzinom, zum Beispiel des Gebärmutterhalses ist anders, verhält sich anders, wird anders behandelt als ein Plattenepithelkarzinom der Lunge. Und das wird man immer wissen wollen, woher kommt der Tumor, und weil sich die Therapie immer daran ausrichtet, wo stammt die Krankheit eigentlich her, wo hat sie sich entwickelt, in welchem Organ.
Und dann gibt es ja noch einen weiteren verwirrenden Punkt, dann werden die Krankheiten ja teilweise auch auf Englisch bezeichnet. Ne?
Ja.
Und ja. Und ich weiß gar nicht, reden Sie so mit dem Patienten? Reden Sie dann? Nee, machen Sie nicht, ne?
Es sei denn, die sprechen nur Englisch, aber sonst versuche ich es zu vermeiden.
Ja. Ja. Also so auf Englisch wäre es ja noch das Small Cell
Lung Cancer. Small Cell Lung Cancer, also ja. SCLC, diese Abkürzungen, ja. die laufen am ständigen Weg. Also
ja, genau.
SCLC heißt Small Cell Lung Cancer, also ja. kleinzelliges Lungenkarzinom. Und alles andere ist eben NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer.
Jetzt hatten wir so ein bisschen gesprochen, welche unterschiedliche Sorten es gibt. Und haben Sie auch schon gesagt, der Pathologe, der kann das dann gut erkennen. Mhm. Ist es dann wirklich immer so sortenrein?
Tatsächlich, wenn Sie es ansprechen, es gibt auch Mischtumoren.
Ja. Ja,
also
okay.
Wir haben einen Adenokarzinomanteil und Plattenepithelkarzinomanteil.
Ah, okay.
Das gibt es tatsächlich. Man kann dann versucht immer rauszufinden, wie viel Prozent ist mehr das eine, wie viel das andere. Aber natürlich kommt jetzt auch ein Punkt, das, was der Pathologe hat, ist meistens ein klitzekleines Teilchen von dieser Lunge, das man irgendwie über eine Bronchoskopie zum Beispiel gewonnen hat. Also am liebsten hat der Pathologe immer so viel wie möglich Gewebe für eine möglichst exakte Diagnose, aber in der Realität haben Pathologen oft nur sehr kleine Gewebeanteile. Ja, aber wenn man da beides findet, dann wird es meistens als biphasisch oder Mischtumor bezeichnet.
Und das ist dann wieder auch eine andere Sorte von Therapie, die
dann. Ja, da muss man sich dann immer gut überlegen, was ist im Vordergrund. Und ganz wichtig vielleicht ist, dass heute ja auch die Diagnostik da nicht aufhört, sondern wir charakterisieren ja dann auf einer molekularen Ebene noch weiter. Ja, und das spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. In vielen Fällen fast noch wichtiger als der sogenannte histologische Subtyp. Also Histologie heißt feingewebliche Untersuchung. Und da kommt eben auf der Ebene kommt die Unterscheidung Adenokarzinom, Plattenepithelkarzinom zustande. Und die nächste Ebene, wenn man sozusagen weiter in die Tiefe geht, ist die molekulare Ebene. Wir buchstabieren da sozusagen das Erbgut der Zelle durch. Und das hilft uns dann oft im Einzelfall noch mehr als die feingewebliche Unterscheidung.
Deswegen werden wir dazu noch mal einen extra Film machen, wo wir genau ins Detail reingehen, wie die Diagnose funktioniert und welche Resultate. Das hat das, glaube ich, dann auch echt mal wichtig. Und ich glaube, noch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch, und ich glaube, da gibt es auch oftmals Missverständnisse und Konfusion, Lungenkrebs und Metastasen in der Lunge von einem anderen Organ.
Genau. Ist auf den ersten Blick eigentlich sozusagen ein plausibler Unterschied, aber doch kommt es immer wieder zur Verwirrung. Also es gibt natürlich viele Erkrankungen, Krebserkrankungen, die in anderen Organen entstanden sind. Das kann zum Beispiel mit relativ großer Häufigkeit das Rektumkarzinom sein, also der Tumor des letzten Darmabschnittes, der relativ häufig Lungenmetastasen verursacht, also Absiedelungen in der Lunge. Oder das kann Brustkrebs sein. Das sind also doch häufige Tumorerkrankungen, die Eigenschaft haben, in der Lunge Metastasen zu bilden.
Und warum ist es so wichtig, das zu unterscheiden?
Wenn man Lungenmetastasen zum Beispiel eines Rektumkarzinoms hat, also eines Dickdarmtumors, dann ist die Herangehensweise, sowohl wenn man medikamentöse Therapie anschaut oder aber auch die Frage, ist es sinnvoll in der Situation, ob zu operieren oder nicht, eine ganz andere, wie wenn das ein primär in der Lunge entstandener Tumor wäre.
Also die Therapie unterscheidet sich fundamental?
Fundamental. Das sprechen auf unterschiedliche Medikamente an.
Okay, deswegen ist auch so wichtig bei der Diagnostik wirklich festzustellen, was ist es denn jetzt genau?
Ist gar nicht so selten. Ein Patient wird zu uns zum Beispiel eingewiesen. Da hatten wir erst letzte Woche kürzlich neu aufgetretener Lungentumor, Frage Lungenkrebs. Und was sich herausgestellt hat, es war tatsächlich so ein metastasiertes Rektumkarzinom. Dann wird ganz anders vorgegangen.
Okay.
Ja. Und auch die Prognose ist unterschiedlich. Ist wirklich für alles, was den Patienten interessiert, also alles, was er wissen muss, zur Prognose, zum Ablauf der Therapie, aber auch das, was für uns wichtig ist, Wahl der Medikamente, ist sehr stark davon abhängig, wo kommt diese Krankheit eigentlich ursprünglich her. Und dann lohnt sich's auch wirklich, da lohnt sich's wirklich, in einer Abteilung zu sein, die sich mit Krebsmedizin ganz allgemein beschäftigt. Dann kommt man oft schneller auf den Trichter und schneller in die richtige Richtung, wie wenn man zu sehr organfixiert ist.
Genau, jetzt kommen wir nämlich auch schon gleich zu dem Thema Ursachen, die Ursachen für einen Lungenkrebs.
Ja. Also das ist auf den ersten Blick ganz einfach, aber auf den zweiten Blick doch interessant. Also wenn ich wenn ich historisch anfangen darf, und in der Zeit, bevor Zigaretten erfunden wurden, das ist ja noch gar nicht so lange her, also gut, so sagen wir mal, um 1900 gab es noch keine Zigaretten. Die Filterzigarette ist so eine ganz perfide Erfindung zur Verarbeitung von Abfall bei der Zigarrenherstellung. Die Zigarren werden ja so aus Tabakblättern aufgerollt und der Verschnitt, den musste man immer wegschmeißen. Und ich bin kein Raucher und kann dann nicht richtig gut was dazu sagen, aber den einfach zu rauchen hat immer nicht gut geschmeckt. Aber mit der Erfindung einer Maschine, die den Verschnitt weiter klein macht, weiter so verarbeitet und dann als Zigarette verpackt, mit dieser Erfindung ist nicht nur sehr, sehr viel Geld verdient worden, sondern diese Erfindung ist vom Effekt auf die Menschheit schlimmer als jede erfundene Kriegsmaschine der Welt, weil das mehr Todesopfer gefordert hat als jede je erfundene Waffe.
Ja, das muss man sich echt mal bewusst machen.
Genau. Und wenn Sie jetzt auf die Zeit zurückgehen, als Zigaretten noch nicht erfunden waren und da Medizinlehrbücher sich anschauen, dann gibt es Lungenkrebs schon. Also es gab Lungenkrebs auch vor Erfindung der Zigarette als seltene Krankheit, die etwas häufiger bei Frauen vorkam als bei Männern. Und meistens im mittleren Lebensalter.
Okay.
Wenn Sie heute schauen, dann sehen wir, aber das ist eben ganz stark verfälscht durch die hohe Raucherei immer noch in unserer Bevölkerung. Wenn wir heute in Deutschland schauen, dann wissen wir, 90% der Bronchialkarzinompatienten haben geraucht oder rauchen immer noch. Mhm. Und das mittlere Alter bei der Diagnose ist 70. Mhm. Aber natürlich gibt es das sozusagen, das ursprüngliche Lungenkarzinom, das es früher schon gab, das es auch heute noch gibt, immer noch. Und wir sind jetzt heute wieder einen Schritt so weit, dass wir sagen können, wir können die voneinander unterscheiden. Die sehen für den Pathologen unter dem Mikroskop erstmal ganz gleich aus, aber die unterscheiden sich molekular, weil sie sich in der Entstehung unterscheiden. Und wir haben heute auch den Vorteil, dass wir von dieser genauen Analyse ausgehend auch bessere, zielgerichtete, wirksame Medikamente haben und diese Gruppen jetzt nicht nur in der Diagnostik unterscheiden, sondern auch in der Therapie. Ja, also ganz wichtig, Rauchen ist der Risikofaktor. Mhm. Man sagt, ungefähr 90% der Lungenkarzinome sind damit eindeutig in Zusammenhang. Mhm. Und es
ist
gibt
es
aber
auch mit Passivrauchen auch?
Ja, das ist natürlich viel, viel schwerer zu fassen. Ja, wie viel hat jemand passiv geraucht? Aber ganz sicher spielt auch Passivrauchen rein.
Ich meine, das ist ja ganz häufig dann gerade bei Ehepartnern, wo einer Ketten raucht und der andere halt nicht.
Ja, oder ich habe einige Patienten, die stammen einfach aus Familien, da wurde immer geraucht. Mhm. Also ich kann mich an meine eigene Kindheit erinnern. In unserem Haus wurde immer geraucht. Da stand immer, spätestens wenn Besuch da war, ein großer Aschenbecher auf dem Wohnzimmertisch. Mhm. Weil viele der Besucher rauchten, da war das ganz normal. Mhm. Und auch, also die Zeit ist ja noch nicht so lange her, dass zum Beispiel in öffentlichen Räumen, Restaurants nicht geraucht wird. Also wer in der Gastronomie tätig war, hat automatisch extrem viel Rauch abgekriegt.
Und gibt es Statistiken dazu, Passivrauch?
Es gibt schon so Korrelationen, Sie können es aber natürlich nie ganz auseinanderhalten. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Autofahrer beobachten, die im Auto mit geschlossenen Fenstern rauchen, dann haben Sie sowohl den Direktstromrauch als auch den Nebenstromrauch, dann haben Sie beides gleichzeitig drin. Es gibt dieses Phänomen des familiären Lungenkrebs. Und immer wieder die Diskussion, ist der familiäre Lungenkrebs eigentlich eher eine Folge einer gemeinsamen Genetik oder nicht eher eine Folge des Passivinhalierens? Das kann man ganz schwer trennen. Mhm. Ich glaube, da wird man mit zunehmendem Wissen in Zukunft auch besser aufspalten können. Aber es gibt einen ganz eindeutigen Bezug zu auch passiver Exposition.
Und mit wie vielen Jahrzehnten Verzug, jetzt sind wir ja wirklich in so einer Phase, wo wir jetzt seit neuestem schon wieder nicht mehr, aber eigentlich versuchen, das Rauchen wirklich in der gesamten Gesellschaft deutlich zu reduzieren. Wie viel Jahrzehnten Verzug muss man denn da rechnen, bis sich das dann auch in den Inzidenzen zeigt?
Also in den USA kann man es ganz gut zeigen, auch in Europa durchaus, also bei den Männern vor allem in Europa. Mhm. Wenn man korreliert, wie viel wird in der Bevölkerung geraucht und wie hoch ist das Auftreten des Lungenkarzinoms, dann sehen Sie so eine Verzögerung wahrscheinlich so um 25, 30 Jahre. Ja, also wenn jetzt alle aufhören würden mit Rauchen, würde man so in 25, 30 Jahren nochmal deutlich sehen. Mhm. Wir sehen aber bei den Männern schon bedingt dadurch, dass weniger Rauchen, schon einen deutlichen Rückgang, so ungefähr seit der Jahrtausendwende.
Ah, sehr gut, okay.
Bei den Frauen sehen wir den gegenteiligen Effekt, immer weiter zunehmend. Und das widerspiegelt eben den unterschiedlichen Umgang mit Zigaretten vor allem.
Und dann gibt es ja noch andere bekannte oder sag mal vermutete Ursachen.
Also ja, also Rauchen ist nicht das Einzige und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Wenn es ums Rauchen geht, erlebe ich auch bei der Diskussion mit Kollegen oft wirklich seltsame Effekte. Also die Tatsache, dass Rauchen und Lungenkrebsentstehung miteinander zu tun haben, heißt nicht, dass wir, wenn ein Patient die Diagnose bekommt und geraucht hat, sagen, sie sind selber schuld. Ja, das macht, glaube ich, aber in der Situation überhaupt keinen Sinn. Und ich kenne auch ganz wenige Raucher, die ganz bewusst sagen, ich rauche aus Überzeugung, weil es mir so viel Spaß macht und weil ich das Geld habe und weil ich mich dadurch gesundheitlich besser fühle oder irgendwas. Sondern die meisten Raucher, die ich kenne, die rauchen deshalb, weil sie es einfach nicht lassen können. Obwohl sie es vielleicht auch schon 10 oder 20 Mal versucht haben und immer wieder rückfällig geworden sind. Das heißt, die meisten Raucher sind ja in dem Sinne einfach süchtig. Gar nicht so sehr, das Nikotin spielt eine Rolle, aber auch ein Raucher, der aufgehört hat, wird Ihnen das sagen. Es ist gar nicht so sehr die körperliche Abhängigkeit, sondern dieses über Jahre antrainierte, klassisch konditionierte Verhalten. Ich habe in der einen Hand eine Kaffeetasse, so und jetzt die andere will jetzt eine Zigarette. Und das kriegen Sie nie weg. Genau. Also das ist ein riesiges Problem. Deswegen das Beste, was man machen kann, ist gar nicht anzufangen damit. Und das haben wir, das hatten Sie ja gerade erwähnt, in die letzten 2-3 Jahre, vor allem im Rahmen Lockdown bei der Jugend, tatsächlich erschreckend wieder hochgegangen. Das halte ich wirklich für bedenklich und besonders bei sehr jungen Jugendlichen, also auch junge Mädchen, haben wir ganz ungünstige Trends. Die fangen häufig mit 12, 13 an.
Oh, wow.
Natürlich einfach besonders gefährlich.
Ja. Und E-Zigaretten, wie werden die da eingestuft? Ja. Gibt es überhaupt schon Daten zu?
Da gibt es aus meiner Sicht noch nicht wirklich richtig verlässliche Daten, was jetzt die Krebsentstehung betrifft. Aber ich, mit dem, was ich gerade angedeutet hatte, wollte ich schon in die Richtung. Einfach die Tatsache, dass man da jetzt was in der Hand haben muss und inhalieren, finde ich, solange man nicht asthmakrank ist, absolut No-Go, sollte man gar nicht erst anfangen. Egal, was man sich da in den Mund steckt, besser was anderes machen.
Und Stichwort Radon.
Ja.
Haben wir in Deutschland ja auch gar nicht so wenig, ne?
Das Bundesamt für Strahlenschutz ist gerade dabei. Sie kann man auch ganz schön auf deren Seite, BFS, sehen, dabei wirklich zu suchen, wie viel Radonvorkommen haben wir in Deutschland. Und das ist gut kartiert. Radon ist ein natürlicher Strahler im Erdboden, der die Besonderheit hat, dass er quasi in die Atemluft als Aerosol rausgeht. Und insbesondere, wenn Sie in einer Kellerwohnung wohnen, die nicht abgedichtet ist, in einem Bereich, wo hohe Radonkonzentrationen im Erdboden sind, ist es tatsächlich auch nachweisbar, da ist die Bronchialkarzinomhäufigkeit höher. Allerdings wird auch nochmal hier wieder ein Link zum Rauchen klar. Wenn Sie dann zusätzlich noch rauchen, dann sieht man die Risiken, die addieren sich nicht, sondern die multiplizieren sich.
Also das ist
wie so ein Kofaktor noch zusätzlich. Also wer in radonreichen Gegenden wohnt, prinzipiell eher die Gebirgsregionen und eine Kellerwohnung hat, die möglicherweise nicht ein Altbau ist, also nicht gut zum Boden abgedichtet, der hat tatsächlich ein erhöhtes Risiko.
Und dann haben wir ja noch so viele Dinge, die, ich sag mal, auch dazumals beruflich, Nickel, Chrom, was hatten wir da noch für alle möglichen Themen? Asbest natürlich.
Ja. Also Bergbau allgemein ist, glaube ich, jetzt, das wird verschwinden, denke ich. Da gibt es verschiedene auch als Berufserkrankung anerkannte Lungenkrankheiten, die jede für sich einfach durch diese ständige Entzündung in der Lunge auch mit einem erhöhten Risiko für Lungenkrebs einhergehen. Und Asbest, was Sie erwähnen, ist was ganz Besonderes. Asbest verursacht tatsächlich eine Erkrankung, die heißt Pleuramesothelium. Die geht also vom Rippfell selber aus. Und es liegt an der physikalischen Beschaffenheit der Asbestfasern. Das Verhältnis von Breite zu Länge sorgt dafür, dass die so fein sind, dass sie bis an die äußersten Lungenperipherie herangetragen werden. Ja. Dort lagern sie sich ab, die Lunge kriegt die nicht mehr raus. Dort entsteht eine chronische Entzündung und im Bereich des Rippfells entsteht dann dieser sehr, sehr aggressive Tumor, den wir auch bis heute trotz besserer Medikamente aber wirklich oft nicht sehr gut behandeln können.
Ah,
also,
okay.
Deshalb ist Radon verboten, Asbest verboten, auch die Asbestverarbeitung verboten.
Ja.
Aber was ganz wichtig ist, es gibt auch natürliche Vorkommen des Hauptrohstoffs für Asbest.
Mhm.
Und es gibt Länder, da wird weiterhin Asbest produziert. Also in Russland, Brasilien, Fernost. Und tatsächlich ist es nicht überall gebannt.
Mhm.
Und dadurch, dass wir Migration haben, wird dieser Punkt, den wir immer vorhergesagt haben, ab wann wird die Häufigkeit des Pleuramesotheliums abnehmen, wird immer weiter in die Zukunft verschoben. Und da ich bin nicht so ganz überzeugt, ob wir mit dem Verbot, das wir zum Beispiel in Europa haben, dafür sorgen, dass wir in Zukunft diese Fälle nicht mehr haben, sondern wir haben einfach auch Zuwanderer, die Asbestkontakt haben und deshalb diese Krankheit entwickeln.
Deswegen ist es dann auch wichtig, dass man zum Beispiel hier im Krankenhaus das Wissen, wie man sowas behandelt, dann auch irgendwie behält.
Ne? Genau, ja. Absolut.
Okay. So, jetzt haben wir ja jetzt mehrfach, Sie haben es am Anfang schon ein bisschen gesagt, es gibt auch wirklich einfach diese, ich sag mal, ohne bekannte Ursachefälle. Aber ich glaube, das ist auch nochmal echt wichtig, nochmal darauf einzugehen, weil ich muss sagen, ich finde das echt erstaunlich. Ich habe mich jetzt natürlich auch für unser Gespräch vorbereitet und diverseste medizinische Bücher gelesen. Also jetzt nicht, ich lese da nicht irgendwelche Laienliteratur, sondern ich lese dann wirklich medizinische Bücher. Und da kommt der Posten, es gibt keine bekannte Ursache, gar nicht drin vor. Mhm. Wird nicht genannt.
Mhm. Ja, das ist eben genau das Thema. Ich vergleiche das mit Diabetes.
Mhm.
Es gibt in Deutschland Millionen Typ-2-Diabetiker, also eine Alterserkrankung, die gar nicht, ich finde den Vergleich benutze ich immer mal wieder für die Assistenzärzte. Eine Erkrankung, die hat viele bekannte Risikofaktoren, Übergewicht, Überernährung etc. Und irgendwann reicht das Insulin der Bauchspeicheldrüse nicht mehr aus, diesen gesteigerten Bedarf zu stillen und der Patient wird behandlungsbedürftig. Es gibt aber auch den Typ-1-Diabetes, eine schicksalhafte Autoimmunkrankheit, die häufig schon bei Kindern und Jugendlichen dazu führt, dass die Bauchspeicheldrüse keine B-Zellen mehr hat und die können kein Insulin mehr bilden.
Ja.
So, das sind vollkommen unterschiedliche Dinge, die man tatsächlich auch mittlerweile zunehmend auch anders behandelt, anders angeht. Aber die Typ-1-Diabetiker, die leiden darunter, dass sie immer wieder einfach durch fehlende Bildung in der Allgemeinbevölkerung, aber auch ungenaue Berichterstattung immer wieder sozusagen mit den Typ-2-Diabetikern in einen Topf geworfen werden.
Okay.
Das sind wirklich komplett unterschiedliche Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Außer der Tatsache, dass da so wenig Insulin da ist.
Mhm.
So, und bei dem Vergleich, finde ich, kann man bleiben. Es gibt eben das viel, viel häufigere Bronchialkarzinom, das mit Zigarettenrauchen in Verbindung aufgetreten ist. Im Vergleich zu der schicksalhaften, häufig junge Menschen betreffenden Lungenkrebserkrankungen, die, wie wir sagen, sporadisch auftritt, für die es keine bekannten Risikofaktoren gibt.
Mhm. Also auch nicht familiär. Also man kann jetzt auch nicht sagen, oder wie ist es dann für die Betroffenen?
Ja, da wird gerade viel dran geforscht. Ich bin mir sicher, das werden wir in ein paar Jahren anders sehen als heute.
Ja.
Ob es da vielleicht doch familiäre, erbliche, genetische Prädisposition, also Empfindlichkeit dafür gibt.
Mhm.
Wir haben zum Beispiel das Phänomen, dass wir wissen, eine Art so einen sporadischen Lungenkarzinoms ist in Ostasien viel häufiger als in Europa.
Ja?
Also das sind dann heutzutage tatsächlich genetisch sozusagen untersuchbare und genetisch definierte Unterarten von Lungenkrebs. Und die sind vor 10 Jahren hat man immer gesagt, wenn mal bei Ihnen eine junge japanische Frau kommt mit Lungenkarzinom, dann ist es wahrscheinlich, die hat eine Mutation zum Beispiel im EGFR-Gen. Ja.
Mhm.
Das sind 50% der Lungenkarzinome in Japan. Bei uns sind es nur ungefähr so 10-15% der nicht kleinzelligen Adenokarzinome. So. Ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich mich gerade selber in eine Position gebracht, wo ich gleich erklären muss.
Okay.
Prozentzahlen.
Ja.
Wenn Sie hergehen und sagen, ich nehme alle Lungenkarzinome und gucke dann, wie viel Prozent sind solche, dann kommen Sie wahrscheinlich auf sowas um 10%. Ja, ich habe ja vorher gesagt, bei 90% geht man vom Rauch aus. Jetzt nehmen wir aber die Kleinzeller weg. Die Kleinzeller sind fast immer Raucher. Das ist ganz, ganz streng assoziiert mit Rauchen. Nehmen die Plattenepithelkarzinome weg. Die sind fast auch immer bei Rauchen. Und nur die nicht-plattenepithelialen Nicht-Kleinzeller.
Okay.
Wenn man nur die nimmt.
Okay.
Oder auf Englisch non-squamous NSCLC steht dann immer in den Kapiteln. Ja. Also nicht-plattenepitheliales, nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom. Und dann gucken Sie nochmal ganz genau, wie viel Prozent dieser Patienten haben nie geraucht. Dann wird es höher. Dann geht es Richtung 15-20%, manchmal mehr. Und dann findet man diese Unterarten von wirklich sporadischem Lungenkarzinom ohne bekannte Risikofaktoren. Ja. Also, und das gibt es, das ist eine Erkrankung, die es gibt, wo man auch dran denken muss. Ja. Das sind dann wirklich oft junge Menschen, die einen vollkommen gesunden Lebensstil haben.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Kopp. Wie jetzt schon mehrfach gesagt, wir werden dann noch mal reingehen in Detail in die Diagnostik und vor allen Dingen werden wir uns auch noch mal die vielfältigen Methoden der Therapie anschauen. Also bleiben Sie dran.